Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 70 und 71 der 17. Sure, der Sure Esra.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die Erinnerung und Mahnung zugleich sind. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir achteten die Menschen, trugen sie über Land und Meere, versorgten sie mit guten Dingen zu ihrem Leben und zeichneten sie vor vielen Geschöpfen aus. Gedenket jenen Tages, da wir Gruppe für Gruppe mit ihren Führern herbeirufen werden. Diejenigen, denen ihr Lebenszeugnis in die rechte Hand gegeben wird, werden dies froh und erleichtert lesen. Nicht ein Jota Unrecht werden sie erleiden.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite hstudy.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 11. Juli 2022, nach dem 20. Tier 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Europäische Konzerne im katarisch-iranischen Gasfeld. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Arabische NATO wirkungslos gegen Widerstandsfront. Iran. Festnahme iranischen Staatsbürgers in Schweden ist willkürlicher Akt. Jordanien betrachtet Iran niemals als Bedrohung und begrüßt freundschaftliche Beziehungen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Arabische NATO wirkungslos gegen Widerstandsfront. Der politische Stellvertreter der Islamischen Revolutionsgarden Irans sagte unter Hinweis auf die Geschichte des Scheiterns der früheren Koalitionen der USA, Saudi-Arabiens und des zionistischen Regimes, dass die neue Koalition zur Bildung einer arabischen NATO eine schwache und ineffektive Koalition gegen die Widerstandsfront sein werde. Am Vorabend des Besuchs von US-Präsident Joe Biden in der westasiatischen Region ist die Idee der Bildung einer arabischen NATO erneut in den Äußerungen einiger regionaler Verantwortungsträger sowie auch in den Medien zu hören. Brigadegeneral Yadullah Javani, der politische Stellvertreter der Islamischen Revolutionsgarden, sagte über die Zukunft einer arabischen NATO im Falle ihrer Gründung: Die USA, das zionistische Regime und Saudi-Arabien waren auf dem Höhepunkt ihrer Macht, als sie ihre Bündnisse gegen die Widerstandsfront und die Islamische Republik gründeten. Jedoch war nichts als Scheitern und Misserfolg das Ergebnis ihrer Anstrengungen. Brigadegeneral Javani fügte als Beispiel hinzu, dass seit der Gründung des Kooperationsrates des Persischen Golfes mehr als 40 Jahre vergangen seien. Ein Rat, der in Wahrheit außer einem Namen und Lärm in den Medien keine nennenswerten Errungenschaften gemacht habe. Er erklärte, dass ein weiteres Beispiel die Koalition sei, welche die Saudis und die Vereinigten Arabischen Emirate mit Hilfe von Dutzenden anderen Länder gegen das unterdrückte jemenitische Volk gebildet haben. Aber diese habe ihnen nichts als eine schändliche Niederlage eingebracht, was ein großer Skandal für sie sei. Das dritte Beispiel für derartige Koalitionen sei die der USA und Saudi-Arabiens zusammen mit dem zionistischen Regime und einigen europäischen Ländern und einigen Ländern der Region, insgesamt etwa 100 Länder, mit dem spezifischen Ziel, die syrische Regierung zu stürzen und die Widerstandsfront zu zerstören. Er fügte hinzu, jeder hat gesehen, dass sie eine schwere Niederlage erlitten haben und der Widerstand ist heute noch stärker als in der Vergangenheit. Iran. Festnahme iranischen Staatsbürgers in Schweden ist willkürlicher Akt. Der Sekretär des Menschenrechtsstabs der Islamischen Republik Iran bezeichnete die Inhaftierung eines iranischen Staatsbürgers, veranlasst durch die schwedische Regierung, als willkürlich. Der iranische Staatsbürger Hamid Nouri wurde am 9. November 2019 bei seiner Ankunft in Schweden, um familiären Problemen nachzugehen, von den Sicherheitskräften des Landes festgenommen und er ist nun seit 30 Monaten im Gefängnis. Nouri durfte seine Familie entgegen allen internationalen Gesetzen 4 Monate lang nach seiner Festnahme nicht kontaktieren. Die schwedische Justiz erlaubte Nouri, der in Einzelhaft gehalten wird, außerdem 2 Jahre lang nicht, sich mit seiner Familie zu treffen. Währenddessen reiste seine Familie mehrmals nach Schweden, um ihn zu treffen, aber dies war bisher nicht möglich. Qasem Radibabadi, der Sekretär des Menschenrechtsstabs der Islamischen Republik Iran, sagte am Sonntag bei einem Treffen mit dem Sohn von Hamid Nouri, dem iranischen Gefangenen in Schweden: Das Gericht und der Scheinprozess und die Verletzung der Rechte dieses iranischen Staatsbürgers durch die schwedische Regierung ist ein Schandfleck in der Menschenrechtsgeschichte dieses Landes. Er fügte hinzu, dass die Islamische Republik Iran alle Anstrengungen für die Freilassung von Hamid Nouri unternehmen werde. Bei diesem Treffen berichtete der Sohn von Hamid Nouri über den Zustand seines Vaters im schwedischen Gefängnis und die unmenschliche Behandlung, die ihm dort zukommt, und sagte: Die schwedischen Behörden haben dem Antrag meines Vaters, einen Augenarzt aufzusuchen, noch nicht zugestimmt. Und obwohl meine Mutter und meine Schwester sich seit einiger Zeit in diesem Land aufhalten, um meinen Vater zu besuchen, haben die schwedischen Behörden noch keine Besuchserlaubnis erteilt. Jordanien betrachtet Iran niemals als Bedrohung und begrüßt freundschaftliche Beziehungen. Der jordanische Premierminister Bishr al-Hassouna sagte, sein Land habe Iran niemals als Bedrohung für seine nationale Sicherheit angesehen und begrüßte die bilateralen Beziehungen zu Teheran. Amman sei offen für gesunde Beziehungen zur Islamischen Republik, sagte Hassouna in einem Interview mit dem arabischen Nachrichtensender BBC. Wir haben Iran nie als Quelle von Bedrohungen für unsere nationale Sicherheit betrachtet, sagte er während des Interviews, das am Sonntagabend ausgestrahlt wurde. Ende letzten Monats sagte der jordanische Außenminister Ayman Safadi, dass die arabischen Länder die Förderung diplomatischer Beziehungen mit Iran anstreben und lehnte die Existenz von Gesprächen über die Bildung eines NATO-ähnlichen Anti-Iran-Militärbündnisses in Westasien mit Beteiligung des israelischen Regimes rundweg ab. Es gibt keinen solchen Vorschlag, sagte Safadi am 28. Juni in einem Interview mit dem arabischsprachigen Fernsehnachrichtensender Al Jazeera. Safadi betonte, dass das Thema nicht auf der Tagesordnung der Westasienreise von US-Präsident Joe Biden stehe, die ihn ins besetzte Palästina und nach Saudi-Arabien führen werde. Der hochrangige jordanische Diplomat wies auch westliche und israelische Medienberichte zurück, denen zufolge arabische Staaten und das Regime in Tel Aviv planten, mit Hilfe der Vereinigten Staaten ein Militärbündnis zu bilden, um Iran entgegenzutreten. Letzte Woche enthüllten Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, dass die USA und Israel versuchen, die Grundlagen für das sogenannte Sicherheitsbündnis mit einigen regionalen arabischen Staaten zu legen, um das abzuwehren, was sie die Bedrohung durch Iran nennen. Die Diskussionen über den Plan befinden sich noch in einem frühen Stadium und sind bereits auf den Widerstand mehrerer arabischer Länder gestoßen, die sich weigern, Geschäfte mit Israel zu tätigen, zitierte Reuters am Donnerstag 4 Quellen. 17 Tote und Verletzte bei saudischem Angriff auf jemenitische Provinz Sa'da. Die von Saudi-Arabien geführte Koalition hat erneut die Bedingungen eines von den Vereinten Nationen vermittelten Waffenstillstands gebrochen und bei einem grenzüberschreitenden Angriff auf das verarmte Land bis zu 17 Menschen getötet und verletzt. Saudische Streitkräfte eröffneten am Sonntag das Feuer auf ein Grenzgebiet in der jemenitischen Provinz Sa'da, die im äußersten Nordwesten des Jemen liegt, teilte eine Sicherheitsquelle der offiziellen Nachrichtenagentur Sabahnet im Jemen mit. Die meisten Verletzten, die in ein Krankenhaus in der Stadt Razi im Westen der Provinz gebracht wurden, befinden sich in einem lebensbedrohlichen Zustand, so die Quelle. Anderswo in der Provinz zielte die Koalition auf den Distrikt Shada'a ab, tötete eine Person und verletzte 7 weitere. Saudi-Arabien begann den verheerenden Krieg gegen den Jemen im März 2015 in Zusammenarbeit mit seinen arabischen Verbündeten und mit Waffen und logistischer Unterstützung der Vereinigten Staaten und anderer westlicher Länder. Der von der UNO vermittelte Waffenstillstand zwischen der Koalition und Ansarullah der im April in Kraft getreten war, wurde am 2. Juni um weitere 2 Monate verlängert. Der schwer fassbare Waffenstillstand hat zu einer seltenen Unterbrechung der Angriffe der von Saudi-Arabien geführten Koalition auf das arabische Land geführt, obwohl der Koalition eine Reihe von Waffenstillstandsverletzungen vorgeworfen wurde. Ebenfalls am Sonntag teilte das Gesundheitsministerium der jemenitischen nationalen Heilsregierung mit, dass als Folge der Verletzungen des Waffenstillstands durch die Invasoren insgesamt 31 Menschen getötet und 356 weitere verletzt wurden. Entführung von 10 syrischen Zivilisten durch von USA unterstützte Milizen. Mit den USA verbundene kurdische Milizen griffen mehrere Dörfer in der Umgebung von Al-Hasaka im Nordosten Syriens an und entführten 10 Zivilisten. Mit der Niederlage der IS-Terrororganisation als amerikanischer Militärarm in Syrien im Dezember 2017 ersetzten die US-Streitkräfte die IS-Terroristen direkt und begannen an deren Stelle syrisches Öl und Ressourcen zu fördern und zu rauben. Nach Angaben der offiziellen syrischen Nachrichtenagentur Sana'a haben die syrisch-kurdischen demokratischen Kräfte SDF mit Unterstützung der Hubschrauber der amerikanischen Besatzer eine Operation in den Dörfern Akas, Akrush und Safaneh im Osten der Provinz Al-Hasaka durchgeführt, bei der sie Dutzende Zivilisten entführten und sie an einen unbekannten Ort brachten. Lokale Quellen berichteten auch, dass QSD, SDF, Kämpfer 3 Familienmitglieder in der Stadt Tal Hamis entführten und sie an einen unbekannten Ort brachten. Das erzürnte die Bewohner dieses Gebietes und sie forderten die Freilassung dieser 3 Personen, indem sie eine Protestkundgebung abhielten, bei der sie die Straßen blockierten. Die von den US-Streitkräften und den von den USA unterstützten Milizen in Al-Hasaka und anderen in Nordsyrien besetzten Gebiete waren immer Zeuge von Protesten syrischer Bürger gegen die Präsenz der Besatzer und Milizen in dieser Region. Die syrische Regierung hat wiederholt betont, dass die Milizen und die Amerikaner im Osten und Nordosten Syriens kein anderes Ziel haben, als das Öl und die Ressourcen des Landes zu plündern und ihre Anwesenheit illegal ist. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 34 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 27 Grad, Mashhad 27 Grad, Isfahan 34 Grad, Shiraz 32 Grad und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Am 1. Juli 2009 wurde Marwa El-Sherbini, eine Ägypterin, vor Augen ihres Ehemannes und ihres 3-jährigen Kindes ermordet, im Gerichtssaal in der Stadt Dresden. Muslime gedenken dieses Tages als Tag gegen den antimuslimischen Rassismus. Mehr dazu in unserem Interview mit dem deutsch-türkischen Islamexpert Dr. Yavuz Özoguz. Heute hören Sie den 3. Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Wenn aber Deutschland kein, wie Sie sagen, souveräner Staat ist, aber die Deutschen selbst sind doch souveräne.
Ja, das bezweifle ich langsam. Das bezweifle ich aus folgendem Grund. Nach wie vor ist die Bild-Zeitung die meistverkaufte und meistgelesene Zeitung, auch wenn sie im Niedergang ist. Und Jeder, der sich auch nur halbwegs mit der Geschichte dieses Blatts auskennt, weiß, dass es ein US-zionistisches Blatt ist, das auch ganz offen zugibt, dass die Interessen des Zionismus für das Blatt wichtiger sind als deutsche Interessen. Und genau das lesen wir dann auch in diesen Zeitungen. Wenn Sie sagen, die Deutschen selbst wären souverän. Wenn die Deutschen selbst souverän wären, dann würden wir doch nicht Sanktionen in die Welt hinaus posaunen, die uns mehr schaden als demjenigen, den wir sanktionieren. So etwas hat es in der Geschichte der Sanktionen selten gegeben. Ja, wir sanktionieren angeblich Russland. Russland hat überhaupt keinen Schaden davon. Die verkaufen ihren Gas jetzt in ganz andere Länder. Die den Schaden davon haben, ist die deutsche Bevölkerung, die das Gas jetzt bald nicht mehr bezahlen kann und den Gashahn zudrehen müssen. Viele Deutsche gehen davon aus, dass wir nächsten Winter hier frieren werden. Und ähnlich geht es mit anderen Sanktionen. Der Abbruch der deutschen Beziehungen zur Islamischen Republik Iran, und das ist ja jetzt keine Sache von gestern, ist meiner Meinung nach eine der größten Fehler, die dieses Land jemals gemacht hat. Und der Schaden ist enorm groß. Aber auch die Tatsache, dass Deutschland mehr als jedes andere Land den Apartheid-Staat Israel, dieses Apartheid-System mit aller Macht und mit aller Kraft stützt. Ja, inzwischen gehört es zu Antisemitismus in Deutschland, wenn man sagt Apartheid-Staat Israel. Das gilt als Antisemitismus, das muss man sich mal vorstellen. Weder in den USA, ja nicht mal in Israel gilt das als Antisemitismus, aber in Deutschland gilt das als Antisemitismus. Deutschland unterstützt jedes Verbrechen, das Israel begeht. Deutschland besteht darauf, dass jeder einzelne Bürger, so etwas Absurdes gibt es sonst in der Welt nicht, das Existenzrecht Israels akzeptieren muss, obwohl die gesamte deutsche Bevölkerung das Existenzrecht Palästinas nicht akzeptiert. Also, wir haben wirklich eine absurde Lage. Nur das Ganze schlägt sich dann nieder im Untergang der deutschen Wirtschaft. Und wenn ein Exportland wie Deutschland nicht mehr produzieren kann, wenn ein Exportland wie Deutschland mehr einführen muss als Ausfuhr, dann wird es schwierig, weil wir haben hier keine Ressourcen, wir haben keine Erdölschätze, wir haben keine Gasschätze. Und die allerschlimmste Ressourcenschwäche, die wir haben, ist, wir haben hier keine Jugend. Ja, wir haben keine Kinder, wir haben keinen Nachwuchs. In vielen Branchen in Deutschland, das können Sie auch nachlesen, scheitert es im Augenblick am Nachwuchs. Es gibt Zehntausende unbesetzte Stellen im Handwerk, für die es keinen Nachwuchs gibt. Man versucht jetzt aus anderen Ländern Leute irgendwie zu finden. Wenn Sie heutzutage einen Handwerker bestellen, und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob das ein Tischler ist oder ein Heizungsmonteur oder was auch immer, Sie müssen Wochen, Monate lang warten, ja. Ich glaube, im Iran ist bekannt, dass Miele gilt als eine der vielleicht qualitativ besten Kühlschrankhersteller der Welt, ein urdeutsches Unternehmen. Wenn Sie heute irgendwo einen Miele-Kühlschrank bestellen, dann müssen Sie 30 Wochen warten, 30 Wochen, halbes Jahr auf einen Kühlschrank. Können Sie sich das vorstellen? Nein, Sie glauben mir nicht, aber es ist so. Lesen Sie es nach. Und all das, zurück zu unserem Hauptthema, all das führt zu einem Unmut in der Gesellschaft. Und man kann diesen Unmut nicht kanalisieren. Ja, man kann nicht, man fragt sich, wieso kriege ich für mein VW, urdeutsches Auto, wieso kriege ich keine Ersatzteile dafür, wenn ein Teil kaputt ist, das nur 100 Euro kostet und ich kann meinen Wagen nicht fahren, weil ich keinen Ersatzteil kriege. Man kann das nicht kanalisieren. Ich kann ja nicht sauer werden auf den VW-Manager oder ich kenne doch die verschiedenen Lieferwege nicht. Und was wird dann gemacht? Es wird eine Vereinfachung gemacht. Es gibt einen Sündenbock und dieser Sündenbock ist der Moslem, der das hier alles in den Niedergang geführt hat, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Ohne die Muslime wäre das Land in einer viel katastrophaleren Lage. Aber diese Sündenbock-Geschichte hat im Ersten Weltkrieg funktioniert, die hat im Zweiten Weltkrieg funktioniert und wenn man mal historisch vernünftig einordnet, dass der Dritte Weltkrieg schon längst begonnen hat, dann kann man sagen, die Deutschen haben nie dazu gelernt und werden auch im Dritten Weltkrieg wieder sich auf einen Sündenbock stürzen und nicht auf die wahren Verursacher dieses Unheils. Denn lassen Sie mich das noch sagen. Wenn Deutschland sich auf seine eigenen Stärken konzentrieren würde und seine eigenen Interessen verfolgen würde, sprich Kooperation mit der muslimischen Welt, Kooperation mit Russland, sich loslösen von Verbrecherstaaten wie USA und Israel. Dann könnte Deutschland eine der Führungsmächte dieser Welt sein. Aber so wird Deutschland zusammen mit dem gesamten imperialistischen, kapitalistischen Westen untergehen, was wir jetzt in einer atemberaubenden Geschwindigkeit beobachten können. Wenn Sie mich vor 10 Jahren das gefragt hätten, hätte ich nicht mal davon zu träumen gewagt, dass der westliche Kapitalismus so rapide zusammenbrechen kann. Aber so ist das nun mal in der Geschichte von Imperien. Das eine Imperium geht, das neue kommt. Wir sehen die BRICS-Staaten, wir sehen die Russen mit den Chinesen zusammen. Wie ich gehört habe, hat die Islamische Republik Iran auch die Aufnahme in die BRICS-Staaten beantragt. Wir sind in einem Zeitenumbruch. Und in diesem Zeitenumbruch ist Deutschland leider mal wieder auf der falschen Seite. Und in Deutschland muss eine Minderheit darunter leiden. Das sind die Muslime.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Reihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Wir wollen die Sure Waqi'a, Sure 56, zu Ende besprechen und beginnen bei den Versen 75 bis 82. Dort heißt es:
فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
Nein, ich schwöre bei den Standorten der Sterne, und das ist wahrlich, wenn ihr nur wüsstet, ein gewaltiger Schwur. Das ist wahrlich ein ehrwürdiger Koran in einem wohl verwahrten Buch, das nur diejenigen berühren dürfen, die vollkommen gereinigt sind. Nur sie gelangen an seine Geheimnisse. Er ist eine Offenbarung vom Herrn der Weltenbewohner. Wollt ihr denn über diese Botschaft nur schöne Worte machen und sie nicht wirklich ernst nehmen und es zu eurer täglichen Beschäftigung machen, sie für Lüge zu erklären? Die Ungläubigen leugnen das Jenseits und davon handeln mehrere Stellen im vorherigen Text der Sure Waqi'a. Es liegt auf der Hand, dass wir nur durch die Offenbarungen Gottes, welche seine Propheten der Menschheit verkündet haben, über die Auferstehung von den Toten und das Jenseits erfahren. Da aber die Leugner die Offenbarung und Prophetenschaft nicht anerkennen, akzeptieren sie auch nicht, dass es ein Jenseits gibt. Die obigen Verse beginnen mit dem Schwur Gottes auf die Standorte der Sterne. Heute weiß die Menschheit, dass jeder der Billionen von Sternen im Himmel einen besonderen Platz im Weltraum einnimmt und sich auf seiner eigenen Bahn bewegt, wobei seine Geschwindigkeit genau festgelegt ist. Dies gilt auch für die Planeten. Nehmen wir unser Sonnensystem als Beispiel. Die Umlaufbahn der Planeten um den Stern Sonne ist so präzise berechnet, dass jeder nachdenkliche Mensch ins Erstaunen darüber gerät. Davon ausgehend wird einem auch bewusst, wie schwerwiegend die nachfolgende Mitteilung Gottes ist, wenn er bei dem Standort der Sterne schwört. Abgesehen davon ist es ein Wissenswunder, dass im Koran, der vor über 14 Jahrhunderten vom Propheten verkündet wurde, ein solcher Hinweis auf die Sterne vorkommt. Die diesem Schur folgenden Verse heben noch mehr die Größe des Korans und sein hohes Wissen hervor. Er wurde von dem Erschaffer des Alls mit den zahllosen Sternen und Planeten, die sich alle auf ihrer eigenen Bahn bewegen, herabgesandt, um den Menschen Rechtleitung zu geben. Gott hat uns in diesem Buch großzügig das Wissen, welches die Menschheit zur Erreichung von Vollkommenheit braucht, zur Verfügung gestellt. Und dieses Wissen ist frei von Irrtümern und Fehlern. Wer Wissen aus diesem Buch gewinnen möchte, der muss natürlich seinen Geist läutern und nach der Wahrheit streben. Daher können Leute, die eigensinnig bleiben und deren Geist nicht rein geworden ist, keinen Nutzen aus seinen Wahrheiten über das Diesseits und das Jenseits ziehen. Wir können uns vergegenwärtigen: Erstens, Gott hat im Koran bei dem Standort der Sterne geschworen und damit diese Sache hervorgehoben. Zweitens, der Schöpfer der gewaltigen Daseinswelt hat den Koran herabgesandt, damit die Menschen in Richtung Weiterentwicklung und Vervollkommnung gelenkt werden. So ist es. Der eine Gott hat die Welt erschaffen und Gebote für sie aufgestellt und alle und alles entstammen dieser Quelle. Drittens, der Koran ist das Wort des heiligen Gottes. Er hat einen hohen Inhalt und er wird bei Gott verwahrt. Der Koran ist rein von jedem hässlichen Wort und er gereicht den gläubigen Menschen zu Ehre und Würde. Viertens, ein Geist, der mit Schlechtem und Hässlichem verschmutzt ist, kann die Wahrheiten, die der Koran verkündet, nicht verstehen und anerkennen. Außer den Geläuterten zieht keiner Nutzen aus der Rechtleitung des Korans. Fünftens, Gleichgültigkeit und Geringschätzung gegenüber dem hohen Wissen im Koran verleiten den Menschen zur Leugnung der Auferstehung von den Toten und dem Jenseits. Wir betrachten nun die Verse 83 bis 87 der Sure 56, Waqi'a.
فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين.
Wenn sie, die Seele, die Kehle erreicht, während ihr dabei zuschaut und nichts tun könnt, und wir ihm, dem Sterbenden, näher sind als ihr, aber ihr könnt es nicht sehen, könnt ihr dann, wenn ihr doch nicht, wie ihr behauptet, wegen eurer Taten vor Gericht gestellt und bestraft werden sollt, sie zurückbringen, wenn ihr die Wahrheit sagt? Diese Verse berühren wieder das Thema jüngster Tag und die Rückkehr zu Gott, sowie die letzten Augenblicke vor dem Tod. Sie verdeutlichen, dass Tod und Leben der Menschen in der Hand Gottes liegen und dass, wenn einer von uns sterben soll, niemand mehr seinen Tod abwehren kann. Selbst medizinische Spezialisten mit modernen Geräten können einen Patienten, dessen sicheres Lebensende naht, nicht mehr retten und nur noch zuschauen. Kann jemand, der Gott leugnet und sich nur auf menschliches Wissen und menschliche Macht verlässt, einen seiner Angehörigen, dessen Tod kurz bevorsteht, vor dem Sterben retten und ins Leben zurückholen? Warum sind solche Leute nicht bereit zuzugeben, dass der Mensch der Allmacht und dem Willen Gottes unterworfen ist und Gottes Wille auf der Welt herrscht? Es lässt sich sagen: Erstens, Der Allmächtige, der die Seele der Menschen aus ihrem Körper nimmt, ohne dass jemand dies verhindern könnte, wird auch am jüngsten Tag die Seele an uns zurückgeben können, ohne dass jemand ihn daran zu hindern vermag. Nichts kann sich dem Willen Gottes widersetzen. Zweitens. Wenn der Mensch stirbt, ist Gott ihm näher als alle, die ihm nahestehen, jedoch die anderen im Umfeld des Sterbenden, wenn es nicht gewahr. Wir schließen die Sure 56 mit ihren Versen 88 bis 96 ab.
فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
Wenn nun zu denen gehört, die in die Nähe Gottes zugelassen werden, dann wird für ihn Ruhe, duftende Pflanzen und einen Garten der Wonne geben. Und wenn nun zu den seligen Gefährten der rechten Seite gehört, dann wird mit Friede sei dir begrüßt von denen, die von der rechten Seite sind. Wenn aber zu den Leugnern, den Irregehenden gehört, dann wird ihm eine Bewirtung aus heißem Wasser zuteil werden. Und das Erleiden des Höllenbrandes wird seine Strafe sein. Dies ist wahrlich die reine Wahrheit, die gewiss ist. Darum preise den Namen deines allgewaltigen Herrn. Zu Beginn der Sure 56 wurde nach drei Gruppen unterschieden. Jene Gläubigen, die Gott nahestehen, die Seligen, denen das Buch der Taten in die rechte Hand gereicht werden wird, und die Unglückseligen, die in die Irre gegangen sind. Diese letzten Verse der Sure Bara'a verweisen darauf, was diese drei Gruppen nach dem Tod bis zum jüngsten Tag erwartet. Ab dem Tod und dem Betreten der Zwischenwelt, Barzach, gelten für diese drei Gruppen bis zum Beginn des jüngsten Tages verschiedene Bedingungen. Diejenigen, die Gott nahestehen und allen im Glauben und rechtschaffenen Handeln vorausgeeilt waren, sind von allen Härten befreit und genießen Ruhe und Segen. Die Seligen, denen das Buch ihrer Taten in die rechte Hand gereicht wird, werden von den anderen Geläuterten und Seligen begrüßt und gesellen sich zu ihnen. Aber die Leugner des Jenseits, welche in die Irre gegangen sind, werden gleich nach dem Tod mit Strafen und harten Bedingungen konfrontiert sein. Diese Bedingungen bleiben bis zu dem Tag des jüngsten Gerichtes bestehen, an dem sie in die Hölle abgeführt werden. Es wird zum Schluss der Sure betont, dass alles, was Gott darin über das Jenseits verheißt, wahr ist und mit Gewissheit eintreten wird. Die Gläubigen sind davon überzeugt. Sie wissen, dass Gott keinerlei Unrecht begeht und preisen ihn für seine Reinheit von jedem Makel. Wir können uns bewusst machen, erstens, die meisten Menschen fürchten sich vor dem Tod und denken, dass sehr schmerzlich ist. Aber für die Gott Nahestehenden ist der Tod der Schritt, der sie in den Genuss von mehreren großen Gaben gelangen lässt. Mit dem Tod werden sie vom Kummer und den Härten des Lebens erlöst und erreichen Sicherheit und Ruhe. Gott erweist ihnen seine Gunst und sie gelangen an das ewige Glück. Zweitens, gleich nach dem Tod setzt die Belohnung der Guten und die Bestrafung der Schlechten ein, und beides hält an bis zum jüngsten Tag. Damit geht die Sure Waqi'a zu Ende und wir werden beim nächsten Mal die Besprechung der Sure 57 beginnen. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ehsan Khaja Amiri mit dem Titel Biqarar, das heißt Ruhelos.
اگه حال میپرسی حالمه گذشتم مثل سایه دنبالمه نشستم هوات از سرم بپره نشستم که این سالها بگذره برو به کسایی که میشناختم بگو من خمار تو رو باختم به هر سمتی رفتی موافق شدم میخواستم به جنگم که عاشق شدم رفتی یا دادی بر بادم اسمم و بردم از یادم دیوونم 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 دیوونه حال امشبم ها جز تو کی میدونه بیقرار 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 آخرش میکشه منو این انتظار دیوونم 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 دیوونه حال امشبم ها جز تو کی میدونه بیقرار 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 آخرش میکشه منو این انتظار میخواستم بمیرم که تو خنده شی یه جوری بمونم که شرمنده شی تو میگفتی این زندگی ساده نیست میگفتی دلت هست و آماده نیست من آینده حال مغرورتم هنوز عاشقم عاشق دورتم نشستم تو سالهای دل با پسی شده قبل مردن ولی میرسی رفتی یا دادی بر بادم اسممو بردم از یادم دیوونم 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 دیوونه حالم شبم و دستو کی میدونه بیقرار 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 آخرش میکشه منو این انتظار دیوونم 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 دیوونه حالم شبم و دستو کی میدونه بیقرار قرار بیقرار آخرش میکشه منو این انتظار
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Europäische Konzerne im katarisch-iranischen Gaswelt. Weiterhin guten Empfang. Der Ukraine-Krieg hat zu Veränderungen bei den Energiegleichungen auf der Welt geführt und die europäischen Verbrauchsländer haben, nachdem Moskau in Reaktion auf die starken Wirtschaftssanktionen des Westens seine Gasausfuhr reduzierte, nach Ersatzquellen und anderen Bezugsgebieten gesucht. Jüngst hat Katar mit zwei europäischen Ölkonzernen einen Vertrag abgeschlossen, der französischen Total und der italienischen Eni. Bei dem Vertrag geht es um den Ausbau der Gasquellen in dem iranisch-katarischen Gasfeld, dem Südpassfeld, welches im Vertrag als Nordfeld bezeichnet wird. Etwa 9% des 28 Milliarden Dollar Projektes wird laut dem mit Katar abgeschlossenen Vertrag den beiden europäischen Konzernen zugeteilt. Wobei der Anteil von Total etwas mehr als das Doppelte von dem Anteil von Eni ausmacht. Diese Investitionen zur Steigerung der Gasgewinnungsvorräte auf der Welt sind wegen des bestehenden internationalen Bedarfs und dem gestiegenen Energiepreis sowie der daraus resultierenden zunehmenden Inflation verständlich. Der Haken an der Sache ist nur, dass diese Investitionen in gemeinsame Ressourcen möglicherweise Probleme mit sich bringen, wenn sie nicht auf allen Seiten des gemeinsamen Gasfeldes stattfinden, um eine gleichmäßige Verwaltung des Abbaus zu erreichen und den Schutz des Gasfeldes zu berücksichtigen. Leider wurde die bisherige Ausbeutung der gemeinsamen Ressourcen von dem Prinzip der Konkurrenz beherrscht und diese Situation wird sich durch Mitbeteiligung von ausländischen Konzernen verschlechtern, wodurch den gemeinsamen Ressourcen Schaden zugefügt wird. Es kann gut sein, dass der Abbau der gemeinsamen Gasressourcen aus dem Nordfeld, nämlich Südpassfeld, nicht von dem Prinzip Konkurrenz verschont bleibt, solange es nicht zu kontinuierlichen strategischen Freundschaftsbeziehungen zwischen Iran und Katar gekommen ist. Erfreulicherweise wurden jedoch aufgrund des strategischen Wandels die Voraussetzungen für solche strategische Kooperationen geschaffen. Und nebenbei gesagt, kann die gemeinsame Entnahme aus diesen Quellen den Ausbau der Kooperation zwischen Iran und Katar fördern. Im Gegensatz dazu können die Beziehungen zwischen beiden Ländern bei der Mitbeteiligung von ausländischen Unternehmen beeinträchtigt werden, da diese Unternehmen von der Politik ihrer Regierungen beeinflusst werden. Das gemeinsame Gasfeld Irans und Katars ist eine der größten Gasreserven der Welt mit einem hohen Potenzial für den Ausbau der gemeinsamen Zusammenarbeit. Die Fläche des Gasfeldes beträgt ca. 9.700 Quadratkilometer und davon liegen 3.700 Quadratkilometer in den iranischen Gewässern und 6.000 Quadratkilometern in den Gewässern von Katar. Das Gasfeld beinhaltet schätzungsweise 1.300 Billionen Kubikfuß Gas. Davon liegen etwa 500 Billionen Kubikfuß auf iranischem Gebiet. Das Naturgas macht 51 Trillionen Kubikmeter aus und die Naturgasflüssigkeiten 7,9 Milliarden Kubikmeter. Das iranische Erdölministerium schätzt die Gasreserven im iranischen Teil dieses gemeinsamen Gasfeldes auf 14 Trillionen, zusammen mit weiteren 18 Milliarden Tonnen Naturgasflüssigkeiten was ungefähr 7,5% des Gesamtgases auf der Welt ausmacht und ungefähr die Hälfte des Gases Irans. Aber gemäß Angaben der Internationalen Energieagentur lassen sich von den 14 Trillionen Kubikmetern im iranischen Tal nur 10 Trillionen Kubikmeter abbauen. Dies entspricht 36% der gesamten iranischen und 5,6% der Gesamtmenge der internationalen Gasressourcen. Katar deckt seinen gesamten Inlandsbedarf an Gas und den Gasexport aus dem Nordfeld. Die Gasvorräte im katarischen Teil dieses gemeinsamen Feldes betragen schätzungsweise 36 Trillionen Kubikmeter und die Internationale Energieagentur schätzt die Gasmengen, die im katarischen Teil gewonnen werden können, auf 26 Trillionen Kubikmeter. Katar hat 10 Jahre früher als Iran mit der Gasgewinnung aus dem gemeinsamen Gasfeld begonnen. Die von ihm gewonnene Gasmenge beträgt mehr als das Doppelte der vom Iran entnommenen Gasmenge. Iran konnte trotz der auferlegten Sanktionen sowohl seine Produktionskapazität auf das Niveau von Katar erhöhen und sogar noch darüber hinaus steigern und ebenso mengenmäßig seine Raffinerieprodukte sowohl für den Inlandsbedarf als auch für die Ausfuhr erhöhen. Iran hat im Jahre 2003 aus den Phasen 2 und 3 des Südparsfeldes täglich 56 Millionen Kubikmeter Gas gewonnen und diese Abbaumenge wurde nach Abschluss der Phasen 1 und 4 bis 10 im Jahre 2009 auf 285 Millionen Kubikmeter am Tag gesteigert. Von 2009 bis 2013 hat während des Ausbaus der Phasen des Südparsfeldes keine Steigerung der Gasproduktion seitens Irans stattgefunden. Aber 2013 wurden nacheinander die Phasen 12, 15 und 16 abgeschlossen und so erreichte 2016 die Produktionskapazität Irans in dem gemeinsamen Südparsgasfeld 453 Millionen Kubikmeter täglich. Der Ausbau in diesem Gasfeld führte zur Nutzung der Phasen 17 bis 21 und zu der Rekordhöhe von 570 Millionen Kubikmeter täglich im Jahre 2017 und nach Inbetriebnahme der Gasbohrinseln A und C der Phase 14 konnten 610 Millionen Kubikmeter täglich entnommen werden. Damit wurde in den letzten Jahren ein Gleichgewicht zwischen Iran und Katar hinsichtlich des Ausbaus aus den gemeinsamen Gasressourcen erzielt. Doch unter den neuen Bedingungen, die durch die Mitbeteiligung des italienischen Ölkonzerns Eni und der französischen Total an dem katarischen Teil der gemeinsamen Gasvorräte entstanden sind, besteht die Befürchtung, dass wieder das erreichte Gleichgewicht bei der Nutzung des gemeinsamen Gasfeldes verloren geht und das Gebiet nicht einheitlich verwaltet wird. Unterdessen kann die gemeinsame Nutzung sowohl die Vorteile auf beiden Seiten steigern, als auch die bilaterale Zusammenarbeit stärken. Sie kann vor allen Dingen zum Schutz des gemeinsamen Gasfeldes parallel zur Nutzung beisteuern und ein neues Modell für gemeinsame Nutzung von gemeinsamen Gas- und Ölfeldern in der Region und sogar auf internationaler Ebene liefern. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor.de ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.